Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Jan. Wir haben heute zweimal Beiträge zur Türkei. Einmal plädiert die Journalistin und Schriftstellerin Ece Temelkuran dafür, doch nicht alle Probleme nur bei Erdogan zu sehen. Einige sind da aber sicher schon, das bestreitet auch Ece Temelkuran gar nicht. Und darum geht es auch im zweiten Beitrag. Nach der Wahl legt Erdogan so richtig los erst mit der Unterdrückung der Medien. Nach der Türkei auf den Balkan. Mein Kollege Konrad berichtet in einem Interview über das ein Hilfsnetz für Flüchtlinge an der Balkanroute. Schließlich geht es noch nach Frankreich. Unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt über neue Gesetzesvorhaben haben und die Verschärfung des Arbeitsrechts, die damit zusammenhängen könnte. Ohne größere soziale Bewegung wird man nicht optimistisch sein dürfen. Angriff auf das Arbeitsrecht in Frankreich steht bevor. Doch zunächst etwas Musik. Ihr hörtet Musik von Timpani. Nun, wie angekündigt, zur Türkei. Die Schriftstellerin, Publizistin und Journalistin Ece Temelkuran schrieb mit gerade mal 21 Jahren 1995 ihr erstes Buch »Alle Frauen sind verwirrt«. Bis heute folgten 11 weitere Werke. 2011 ist sie bei der Zeitung Havar Türk entlassen worden. Vorher war sie bei dem früher mal liberalen Massenblatt Milliyet. Weil sie in der Türkei nicht mehr als Journalistin arbeiten kann, widmet sie sich jetzt vorwiegend der Schriftstellerei, schreibt aber noch für anderssprachige Zeitungen, zum Beispiel den Guardian. Sie war am 15. Oktober zu Gast im kommunalen Kino in Freiburg. Mitveranstalterinnen waren unter anderem Südwind und das IC3W. Es übersetzte Oliver Kontny, moderiert wurde der Abend von Gerhard Spanne und aufgenommen und ausgewählt hat es meine Kollegin Maike.
Also während wir hier sprechen und wenn wir dieses Buch lesen und wenn ich mir angucke, was alles so debattiert wird in letzter Zeit und vor allen Dingen eben, was die Leute in den sozialen Netzwerken alles sagen und schreiben, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist der Eindruck entstanden, dass es in der Türkei ein großes Übel gibt. Und das ist die Person Recep Tayyip Erdogans. Und wenn wir den quasi aus dem Bild ausschneiden könnten, dann wäre alles wieder in Ordnung. Die AKP und auch die sozialen Bewegungen in ihrem Umfeld sind eigentlich so etwas wie ein riesengroßes Netzwerk. Ein die Türkei umspannendes Netzwerk, an dem so viele Millionen Menschen jeweils an einem Ende anfassen, dass sich eigentlich niemand mehr erlauben kann, loszulassen. Denn dieses Netzwerk ist viel zu groß, als dass man noch erlauben könnte, dass es zerbricht. Also wenn man sich anguckt, wie die Menschen in den sozialen Netzwerken quasi Bilder von Erdogan benutzen, um ihren Zorn auszuleben und damit aber eben auch die Wut anderer Menschen auf dieses Bild, auf diese Person lenken, dann sehen wir, dass Erdogans Bild mittlerweile zu etwas geworden ist wie einem Symbol für alles, was in der Türkei zerstört wird. Und es entsteht so ein bisschen die Erzählung, dass da einer ist, der einfach alles kaputt macht, was schön ist, alles kaputt macht, was wir lieben. Die Meere, die Almen, die Berge, die Kinder, das alles vernichtet er und an die Stelle des Vernichteten setzt er immer nur die gleichen Einkaufszentren. Und das ist ein Mann, der lebt einsam und alleine in einem riesengroßen Palast und hat ein unglaublich bösartiges Herz. Das ist ein Riese. Aber weil wir schon erwachsen sind, sind wir ein bisschen auch verpflichtet, es ein bisschen ernster zu nehmen und ernster anzuschauen. Und ich möchte Sie an ein Detail erinnern, was in dem Verfahren diskutiert wurde, ans Tageslicht gekommen wurde, was geführt wurde, nachdem Ali Ismail Korkmaz im Alter von 19 Jahren im Rahmen der Gezi-Proteste von örtlichen kleinen Ladenbesitzern und Polizisten gemeinsam totgeschlagen wurde. Und ich war selbst bei dieser Verhandlung anwesend, da hat einer dieser Ladenbesitzer wirklich unter Tränen vor Gericht ausgesagt, ja, aber die haben uns doch gesagt, wir sollen den verprügeln. Vor kurzem war der 109. Geburtstag von Hannah Arendt. Schön, dass es sie gegeben hat, alles Gute nachträglich und schön, dass sie uns einen wichtigen Begriff und ein wichtiges Buch wie die Banalität des Bösen hinterlassen hat. Stellen Sie sich, wie ich das gerade versucht habe zu erklären, ein riesengroßes Netzwerk in der Türkei vor, das von Millionen von klitzekleinen Eichmanns festgehalten wird. Das heißt, das Problem wird nicht damit gelöst, dass man irgendwie auf sozialen Medien sagt, also dass man halt das Bild von Erdogan hinstellt und sagt, den soll Gott verfluchen, sondern wir werden an dem Punkt, wo die AKP vielleicht abgewählt wird, wo sich das Regime in der Türkei verändert, gezwungen sein, das Heulen von Millionen von kleinen Eichmanns mit anzuhören. Und ich glaube, die Türkei war niemals ein paradiesisches Land, ein himmlisches Vaterland, wie es so schön heißt, sondern es war immer ein Land, in dem die ethnischen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und so weiter Unterschiede und Konflikte auf eine sehr harte Weise ausgetragen wurden und wo auch immer sehr sensibel darauf reagiert wurde. Und es ist definitiv nicht der Fall, dass es quasi ein schönes Land war, das dann eben vor 12 Jahren von der AKP durcheinandergebracht worden ist, sondern die AKP hat einfach nur es geschafft, all diese bestehenden Spaltungen und Konflikte in der Gesellschaft aufzupumpen, zu nähren und zu vertiefen.
Bütün ayrımları en alevli bir şekilde derinleştirdi ve besledi o ateşli hali.
Dass es nicht alles Erdogan ist, leuchtet mir unmittelbar ein. Das Bild von den Tausenden von Eichmanns, dagegen sträubt sich was in mir. Bei Faschismus, es ist natürlich etwas, was natürlich auch oft oberflächlich benutzt wird. Können Sie vielleicht erklären, was jetzt an dieser Konformität verbunden mit Gewalt, die Sie ja beschrieben haben, was jetzt das spezifisch Faschistische in Ihrer Sicht ist?
Ich habe eine ganz tolle Lektorin bei Hoffmann und Campe, Sarah Hartmann. Also ich habe das Buch geschrieben und zeitgleich haben Sabine Adatepe und Monika Demirel das übersetzt und es ging ganz, ganz schnell alles. Und es gab nur eine Sache, die dieses wahnsinnige Arbeitstempo gestört hat. Sarah hat immer zu mir gesagt, du wendest dich an ein deutsches Publikum, kannst du nicht mit diesen Faschismusvergleichen aufhören? Und es kann sein, dass für sie als Deutsche sozusagen jedes Mal, wenn Menschen aus einem anderen Land über Faschismus reden, das so klingt, als würde irgendwie ein Teenager sauer sein, dass er sein Zimmer aufräumen muss und sagen, das ist doch voll faschistisch. Aber ich kann Ihnen andererseits auch sagen, dass wir für uns, bei uns einen Faschismus in seiner eigenen Ausprägung erleben und das auch so sehen. Es gibt einen Satz, den ich sehr mag, dass nämlich Faschismus nicht immer in Uniform daherkommt. Den habe ich mir in den letzten Jahren sehr oft wiederholt. Und vielleicht ist auch das, was gekommen ist, nicht wirklich Faschismus im akkuraten Wortsinn. Aber ich glaube dennoch, dass die Entwicklung in der Türkei der Welt einen neuen Begriff für die globale politische Analyse geschenkt haben, nämlich? Also Sie haben sicherlich alle schon vom Begriff der Balkanisierung gehört, der eben angewandt wird, wenn eben ethnische und nationale Differenzen sich in Krieg entladen. Dann gibt es noch den Begriff der Libanisierung, wo es eben ähnlich auch um ethnische Unterschiede gibt, die dann zu gewaltvollen Konflikten führen. Und ich glaube, sehr bald wird auch der Begriff der Türkisierung Eingang in die akademische Literatur finden. Und ich bin mir sicher, dass man das an den politikwissenschaftlichen Fakultäten diskutieren wird. Denn eins steht fest, wenn ein politischer Prozess so viele, so kluge Menschen wirklich in den Wahnsinn treibt und in Verstand bringt, dann muss dieser Prozess auf irgendeine Weise wissenschaftlich analysierbar sein und analysiert werden. Also ich mag es auch nicht, Hannah Arendt nur aufgrund der Begriffe, die sie für die politischen Diskurse geschaffen hat, zu erinnern. Das mag ich auch aus persönlichen Gründen nicht. Denn in der Zeit, in der Hannah Arendt lebte, hat sie ein gesellschaftliches Übel, das sich entwickelt hat, gleichzeitig auch in ihrem persönlichen Leben als einen großen und sehr schmerzlichen Verrat erlebt. Und sie hat eben dieses Böse, das in der Politik zu finden ist, gleichzeitig auch für sich in ihrer Person erlebt. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Faktor. Hannah Arendt spricht von Gleichschaltung als einem Prozess, wo unglaublich viele Intellektuelle ohne Zwang, ohne dass Gewalt ausgeübt worden wäre, quasi von selbst sich mit dem System gleichgeschaltet haben, auf Linie gekommen sind. Das hat sie in ihrem persönlichen, privaten Umfeld erlebt. Und das zu sehen, hat ihr unglaublich viel Schmerzen bereitet. Und deswegen macht es mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt sehe, dass es total in Mode gekommen ist, Erdogan und die AKP zu kritisieren auf einmal. Denn in all den Jahren, als so viele Menschen in die Gefängnisse geworfen wurden, ermordet wurden oder ihr Ruf geschädigt wurde oder sie ihre Arbeit verloren haben, ich selber bin eben auch gefeuert worden, da waren diese ganzen Stimmen nicht da. Da waren diese ganzen Menschen eben ohne Zwang gleichgeschaltet und haben sich einfach auf Linie bewegt. Und das zu erleben im eigenen Umfeld, das ist eine Erfahrung, die einen Menschen nicht nur wütend macht und hilflos macht, sondern es ist eine Erfahrung, die bei einem Menschen den Glauben ans Leben und den Mut zu kämpfen brechen kann. Deshalb, lieber Gerhard, habe ich eigentlich keine andere Möglichkeit, diese Erfahrungen und diese Prozesse, bei denen eben das Böse bei so vielen Menschen sich im Kleinen manifestiert hat, ich kann das nicht anders benennen als Faschismus.
Hayata inancını, insana inancını sarsan ve kalbini kıran bir şey. O yüzden sevgili Gerhard, bu kadar insanın içindeki kötülüğü ortaya çıkarıp besleyen şeye faşizm demekten başka bir şansım yok.
Prost.
Düşünceler
Ihr hörtet die türkische Gruppe Quanta mit ihrem Stück Saltanat, Herrschaft. Um die Türkei und um Herrschaft geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Trotz des Wahlsieges am 1. November verträgt die regierende AK-Partei bei der Meinungsfreiheit noch immer keinen Spaß und schon gar nicht abweichende Meinungen. Letzte Woche wurde die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Nokta beschlagnahmt. Zwei Redakteure befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Eingesetzte Treuhänder haben bei den Zeitungen Bugün und Millet mittlerweile 71 Redakteure entlassen und die Zeitungen von regierungskritisch auf regierungsnah umgepolt. Das gleiche geschah mit zwei ebenfalls beschlagnahmten Fernsehkanälen. Die Mahnungen wegen Einschränkung der Pressefreiheit, die die EU und die USA nach der Wahl geäußert hatten, locken in Ankara offenbar niemanden mehr hinter dem Ofen vor. Ein Interview mit dem Generalsekretär der türkischen Journalistengewerkschaft TGS, Mustafa Kuleli. Vor der Wahl gab es Druck auf die Medien. Das geht nun nach der Wahl weiter. Die Zeitschrift Nokta wurde beschlagnahmt. Die Redaktion wurde festgenommen. Wie ist jetzt der Zustand bei Nokta?
Nokta da durum şimdi ne diyor?
Nokta dergisinde arkadaşlarımız gözaltına alındı. Sadece yaptıkları dergi ve bu derginin...
Unsere Freunde bei Nokta sind noch immer in Polizeigewahrsam. Diese Operation wurde nur wegen der Ausgabe gemacht, die sie gemacht haben, beziehungsweise wegen der Frontseite. Das ist kein Zustand, den man akzeptieren kann. Außerdem ist es nur lächerlich im Zeitalter des Internets, die gedruckten Exemplare einer Zeitschrift einzusammeln, denn über die sozialen Medien erreichen die Zeitschriften ihre Frontseite jeden Ort. In demokratischen Ländern lernen die PolitikerInnen und Regierungen von der Kritik in den Medien. Aber in der Türkei gibt es eine autoritäre und repressive Regierung und durch die vergangenen Wahlen hat sie noch mehr Selbstvertrauen gewonnen. Wenn man sich das Wahlergebnis aus Sicht der Regierung ansieht, so könnte man nun eine liberalere und demokratischere Regierung erwarten. Aber die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass wir einer Regierung gegenüberstehen, die noch repressiver und noch angriffslustiger ist.
Hoşgörülü, daha demokrat olmasını bekliyoruz. Ancak ilk işaretler daha saldırgan ve daha baskıcı bir hükümetle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor.
Was war auf der Titelseite?
Bir takvim sayfası var. 2 Kasım.
Ein Kalenderblatt mit dem Datum 2. November 2015 und drunter stand Anfang des Bürgerkrieges in der Türkei. In der Zeitschrift war eine Analyse abgedruckt, die die Befürchtung enthielt, dass die Regierung nach ihrem Wahlerfolg eine große Operation gegen die Glaubensgemeinschaft Fethullah Gülen's oder gegen die Kurden geben wird oder gegen beide starten wird. Die Frontseite bezog sich darauf.
Nokta hat eine berühmte Geschichte. Eines Tages wurde die Zeitschrift vom Militär dicht gemacht. Nun macht es Erdogan, der damals gegen das Militär war, beziehungsweise die Regierung Davutoğlu. Genau das Gleiche. Eine Şeya Pior Delmi.
Ja, aber nur der Name der Zeitschrift ist der gleiche geblieben. Die Leute, die sie machen, sind alle neu. Es ist wieder eine Zeitschrift, die sich für eine zivile Gesellschaft und Demokratie einsetzt. Aber man sollte sie nicht mit der alten Nokta verwechseln.
Warum zieht die Repression nach der Wahl an? Die Regierung hat doch gewonnen. Sie kann doch beruhigt sein.
Wir haben das auch angenommen. Wir haben auch geglaubt, dass der Wahlsieg die Regierung beruhigen würde und der Druck auf die Medien abnehmen würde. Doch die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass das nicht eintreten wird und dass der Druck auf die Medien und insbesondere auf die Medien, die der Glaubensgemeinschaft Fethullah Gülen's da nahestehen, nicht nachlassen wird.
Kurz vor der Wahl hat der Abgeordnete Aydin Ünal Drohungen gegen einige Zeitungen geäußert. Muss man das ernst nehmen?
Ciddiye almak gerekiyor elbette, çünkü açık açık isim vererek Hürriyete, Cumhuriyete, Sözcü'ye sıra gelecek.
Das muss man unbedingt ernst nehmen, denn hat ja auch Namen von Zeitungen genannt. Hürriyet, Cumhuriyet, Sözcü werden an die Reihe kommen, hat er gesagt. Deshalb haben die Journalistinnen und Journalisten eine große Verantwortung. Wenn es mehr Solidarität angesichts der Operationen gegen Medien gegeben hätte, dann hätte sich die Regierung vielleicht nicht so viel getraut. Aber leider sind die Journalisten anderer Medien nicht zu Kanal Türk gekommen und haben den Sender unterstützt. Deshalb kann die Regierung die Zeitungen mit etwas weniger Furcht bedrohen.
Becky, vielleicht wissen unsere Hörerinnen nicht, was mit Kanal Türk war. Können Sie etwas erklären? Wir müssen es.
Freilich, der Fernsehsender Kanal Türk und Bugün TV, von denen man denkt, dass sie der Glaubensgemeinschaft Gülens nahestehen, sowie die Zeitung Bugün und andere Medien, die zur gleichen Gruppe gehören, wurden von der Regierung beschlagnahmt. Die Begründung war, dass es eine fortlaufende Untersuchung gab. Achten Sie darauf, dass ich Untersuchung sage, dass es also keinen Gerichtsbeschluss gab. Die Untersuchung richtet sich gegen die Anhänger von Fethullah Gülen, die die Staatsanwälte als eine Terrororganisation sehen. Weiter wurde angenommen, dass diese Medien der angeblichen Terrororganisation Hilfe leisten. Deshalb hat sie die Regierung beschlagnahmt und Treuhänder eingesetzt, ihre Publikationspolitik geändert und die Mitarbeiter herausgeworfen und sie zu Zeitungen ihres Zuschnitts gemacht, also zu Zeitungen, die der AKP nahestehen. Zig von unseren Freunden wurden bei der Bugün von den Treuhändern entlassen. Und wenn Sie sie jetzt ansehen, so ist sie eine Zeitung, die genau umgekehrt ausgerichtet ist. Sie haben diesen Zeitungen und Fernsehkanälen einen regierungsnahen Zuschnitt verpasst.
Der Präsident Tayyip Erdogan sagt aber, die Leute, die nun wegen Kanal Türk demonstrieren, hätten früher nicht demonstriert, als hunderte Unschuldige ins Gefängnis mussten.
Das stimmt, das sagt er schon richtig. Als viele Leute und auch viele Journalisten festgenommen wurden und bei den Operationen gegen die angeblichen Verschwörungen Ergenekon und Vorschlaghammer und als viele Kurdinnen und Kurden verhaftet wurden, haben die Medienorgane, von denen die Rede ist, nicht die notwendige Reaktion gezeigt. Das heißt, sie haben das Recht und die Bürgerrechte nicht verteidigt. Aber für Organisationen wie uns, die die Pressefreiheit verteidigen, für Mediengewerkschaften und Organisationen der Presse, ist die Konjunktur nicht wichtig, sondern das Prinzip. So wie wir uns in der Vergangenheit für unsere Kollegen, die nur wegen ihrer journalistischen Arbeit festgenommen und inhaftiert wurden, wie Ahmed Schick, Mustafa Balbay, Nedim Jena eingesetzt haben, wie wir uns für unsere kurdischen Kollegen eingesetzt haben, so setzen wir uns nun aus dem gleichen Grund für unsere Kollegen in denjenigen Medien ein, die Gülen nahestehen. Wir setzen uns für grundlegende Prinzipien ein, das heißt für die Rechte und Freiheiten der Journalistinnen und Journalisten, für Demokratie, nicht weil wir jemanden mögen oder nicht mögen oder uns nahe sehen oder nicht nahe sehen, sondern damit sie Journalismus ausüben können. Da hat sich für uns bis heute nichts geändert. Wir sind keine Organisation, die nur für Linke oder nur für Kurden Freiheiten will, sondern für alle Journalistinnen.
Osaman, sein Cumhur Başkan, hat der jetzige Präsident und damalige Ministerpräsident Tayyip Erdogan damals diese Leute und Journalisten, die unschuldig ins Gefängnis geworfen wurden, unterstützt?
Cumhur Başkan Erdoğan'ın hapishaneye girişinde mi?
Meinen Sie, als der Präsident Erdogan ins Gefängnis musste?
Nein, Erdogan sagt, die Presse habe geschwiegen, als so viele Leute unschuldig ins Gefängnis mussten. Aber was hat Erdogan damals getan?
Erdogan ne yapmış.
Sayın Erdoğan, o dönemde ben bu davaların savcısıyım.
Herr Erdogan hat damals gesagt, ich bin der Staatsanwalt in diesen Prozessen. Damals, als die Verfahren gegen die Journalisten, gegen Ergenekon, gegen die Leute von der angeblichen Vorschlaghammer-Verschwörung, als die Kurdinnen und Kurden angeklagt wurden, da war Erdogan Ministerpräsident und hat gesagt, ich bin der Staatsanwalt in diesen Prozessen. Als das Buch von Ahmed Schick in der Druckerei beschlagnahmt wurde und Schick verhaftet wurde, hat sich Erdogan hingestellt und gesagt, es gibt Bücher, die sind gefährlicher als Bomben. Damit hat er die damaligen Terrorprozesse offen unterstützt. In der Türkei wechseln eben aus Sicht der Regierungen die Terroristen ständig. Einmal sind es die Linken, mal sind es die Kurden, mal sind es die Kemalisten und Nationalisten. Aus heutiger Sicht sind es diejenigen, die der Gülen-Sekte nahestehen. Aber das sind natürlich alles keine Terroristen, sondern Journalisten. Wir haben bei keinem von ihnen eine Bombe, eine Pistole oder sonst eine Waffe gesehen. Ihre einzigen Waffen sind ihre Computer, ihre Tonaufnahmegeräte, ihre Kameras.
Ihrem letzten Gipfel haben die EU-Staaten auch Hilfe für die auf dem Balkan befindlichen Flüchtlinge versprochen. Viel früher und ständig unten ist allerdings ein Netz von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Dazu gehört auch Sebastian, der über seine Erfahrungen bei der Flüchtlingshilfe, über dieses europäische Netz und die Beziehungen zu offiziellen Hilfsorganisationen berichtet. Interviewt hat ihn mein Kollege Konrad.
Über den Balkan kommen Flüchtlinge nach Europa, wobei der Balkan natürlich auch Teil von Europa ist. Ich bin jetzt verbunden mit dem Sebastian und ihr seid vom Netzwerk und seid vor kurzem auf dem Balkan gewesen und gerade wieder auf dem Sprung auf den Balkan zu gehen. Was macht ihr dort? Was ist eure Initiative?
Hallo, ja genau. Wir sind Zusammenschluss verschiedenster Leute aus ganz Deutschland, mittlerweile sogar auch aus der Schweiz. Und genau, wir haben uns aufgrund der aktuellen Situation dazu entschlossen, auf den Balkan zu fahren. Das war auch schon mehrfach, sind wir da runtergefahren. Und wir haben da unten vor allem viel gekocht für Geflüchtete. Das war in Serbien jetzt vor ein paar Wochen, waren wir 2 Wochen unten, haben wir eine Küche aufgebaut, haben für die tausende Menschen gekocht, die da immer vorbeikommen. Und gleichzeitig aber auch Kleiderspenden verteilt, uns persönlich um die Menschen gekümmert, Informationen gegeben und auch vielen Leuten Geld gegeben für die Weiterreise. Genau, das haben wir getan.
Ist sowas nötig? Ist es nötig, dass man für Flüchtlinge kocht? Oder gibt es da nicht irgendwelche Institutionen, die hingehen und sagen, naja, zumindest das mit den Lebensmitteln, das tun wir erledigen?
Also das, was wir da unten gesehen haben in Serbien, also auch gerade in Preševo an der serbisch-mazedonischen Grenze, und aber eigentlich, das kann man, glaube ich, für den ganzen Balkan sagen, ist auf jeden Fall eine humanitäre Katastrophe. Also die Situation ist ziemlich schrecklich da unten. Und Institutionen wie UNHCR, also das Weltflüchtlingswerk oder das Rote Kreuz, die machen da tendenziell sehr, sehr wenig. Und wenn sie präsent sind, dann sind sie tendenziell eher damit beschäftigt, Freiwilligen, also unabhängigen Freiwilligen wie uns, die Arbeit schwer zu machen und zu verbieten, dass wir kochen zum Beispiel. Und genau, also zum Beispiel in Preševo kann ich nur sagen, als unten in Serbien, dass das UNHCR praktisch nicht vorhanden war. Die haben da tagsüber Präsenz gezeigt, nachts dann ihre Pause gemacht und dann waren nur noch wir da, die dann die tausenden Menschen, die gewartet haben, Decken verteilt haben, Essen verteilt haben. Genau, und die Situation ist eigentlich auf dem ganzen Balkan ähnlich.
Was ihr macht, ist wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sprich ihr könnt nur punktuell was tun. Oder wie seid ihr da flächenmäßig, massenmäßig, um es mal so auszudrücken, verteilt?
Also wir sind ja, genau, du hast recht, also tatsächlich ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es gibt super viele Leute, die sich wie uns einfach selbst organisiert zusammenschließen oder einfach als Einzelperson oder als ein Auto, ein paar Freunde, Freundinnen runterfahren. Und ich glaube, das sind schon sehr viele Menschen, die da runterfahren und ohne dies, glaube ich, auch nicht funktionieren würde, dass die Leute einigermaßen menschenwürdig es schaffen oder nach Europa zu kommen. Also das ist tatsächlich, sind das mittlerweile sehr viele Leute, die da unten sind. Also einige hundert, würde ich sagen. Und ich weiß auch von anderen Gruppen, die sich so wie wir einfach so zu einem lockeren Zusammenschluss, Netzwerk zusammengefunden haben und da runterfahren. Genau. Und das ist jetzt genau, es geht halt auch von nicht nur über Kochen, sondern es gibt verschiedene Küchen, die da unten sind, aber es geht auch über Leute, die da unten Internetstationen aufbauen, Ladestationen, Wärmezelte, Deckenspenden organisieren. Es gibt ganze LKWs, die da runterfahren, teilweise aus England, Schweden, aber auch aus Deutschland und der Schweiz, die da Sachen runterbringen. Also es gibt ganz viele verschiedene Leute, die da was machen.
Du hast vorhin gesagt, eure Arbeit wird von den Offiziellen praktisch behindert. Wie seid ihr organisiert? Das heißt, wenn mehrere Initiativen laufen, dann läuft man sich natürlich auch zum Teil über die Füße und behindert sich auch zum Teil gegenseitig. Auf der anderen Seite, wie wird eure Arbeit von den Offiziellen behindert und was geht nicht?
Also an sich ist eher, also die Freiwilligen selber behindern sich eigentlich eher wenig, weil tendenziell ist alles zu wenig, was man macht, aber es ist auch alles richtig, was man da unten machen kann. Also ob es jetzt Kochen ist oder Kleidung verteilen. Es gibt so Netzwerke, die kann ich auch am Schluss nochmal erwähnen, über Facebook oder so, wo man auch sieht, wo Menschen sind und wo Menschen gebraucht werden, damit man so ein bisschen guckt, dass irgendwie nicht auf einem Ort irgendwie hunderte Leute sitzen und auf einem anderen niemand. Und wie, also das Rote Kreuz zum Beispiel oder das UNHCR, die versuchen halt irgendwie, das ist auch so ein Machtkampf, die versuchen halt irgendwie ihre Position da auch zu verteidigen oder so. Und dann, also es gibt zum Beispiel in Preševo, da haben wir eine riesige Küche aufgebaut, das ist in Serbien, und haben irgendwie für die tausenden Leute jeden Tag gekocht und Tee gemacht und verteilt auch an die Reihe der Leute, die gewartet haben. Und das wurde mittlerweile unterbunden, das darf nicht mal gemacht werden. Es ging wochenlang, durften wir das machen, und jetzt auf einmal meinen sie da, das Gesundheitsamt und das geht nicht. Und jetzt dürfen nur noch irgendwie Bananen verteilt werden. Und sie selber machen aber auch nicht viel in ihrem Camp. Und die fordern dann eine Registrierung manchmal ein, damit sie eben auch irgendwie das in offizielle Bahnen lenken. Und es geht auch so ein bisschen darum, dass die Polizei und das Rote Kreuz wissen, wer da ist. Und das ist alles so ein bisschen gerade wird es tatsächlich auch die Situation eher so, dass es formalisierter, militarisierter und auch ein bisschen repressiver wird auf dem ganzen Balkan. Es liegt vielleicht auch daran, dass es jetzt seit einigen Wochen sich nicht verändert hat, die Situation. Das kann ganz schnell sich wieder verändern, wenn die Grenzen zugemacht werden. Dann kann es ganz schnell dazu führen, dass irgendwo wieder Orte entstehen, wo niemand ist und wo wir als erstes für ein paar Tage nur Freiwillige, selbstorganisierte Freiwillige helfen und unterstützen.
Du hast gerade es auch erwähnt, die Veränderung auf dem Balkan. Das heißt, Grenzen sollen dicht gemacht werden, Grenzen wurden dicht gemacht. Das ist ein ständiges Hin und Her. Wie wird das empfunden? Wie schränkt es eure Arbeit ein?
Also tatsächlich entsteht natürlich durch eine Grenzschließung entsteht erst so eine Situation, dass Leute irgendwo warten müssen, frieren, auf Feldern sitzen, im Schlamm und kein Essen, keine Versorgung haben. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass sowas passiert. Also wenn du irgendwie, ob es jetzt irgendwie Spielfeld ist oder deutsche oder die an der österreichischen Grenze oder die deutsche Grenze oder unten in Kroatien, bei Kaševo, wo wir auch waren, an der serbisch-kroatischen Grenze. Wenn eine Grenze zugemacht wird, dann entsteht die Notsituation, dass tausende Menschen warten müssen. Dann ist meistens auch niemand vor Ort, also Rotes Kreuz oder UNHCR. Außer Polizei und irgendwelche Freiwilligen ist dann niemand da. Und dadurch entsteht halt erst so eine Situation, wo dann Leute leiden und denen geholfen werden muss.
Wir hatten Sommer, wir haben jetzt Herbst, wir werden Winter haben. Seid ihr vorbereitet?
Also es gibt tatsächlich mittlerweile, also organisieren sich auch die Leute, die unterstützen wollen, immer besser. Es gibt eigentlich fast jeden Tag Leute, die runterfahren oder hochkommen, und das passiert auf dem ganzen Balkan irgendwie. Also tatsächlich, wie du meintest schon, also wir können, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wir können nicht für tausende Menschen jeden Tag irgendwie selbst organisiert und aus eigenen Spendengeldern, die wir organisieren, irgendwie eine Versorgung darstellen. Aber es ist auf jeden Fall besser organisiert. Es gibt Leute, die fahren mit Generatoren runter, mit ganzen Küchen, mit Zelten und auch, also es ist schon so, dass es besser organisiert wird, aber ich will gar nicht mir vorstellen, was passiert, wenn jetzt der Winter wirklich krass kommt. Der ist ja auch schon, es wird ja schon immer kälter. Und die Organisationen immer noch so wenig tun. Also dann wird es, glaube ich, eine unglaubliche Katastrophe geben. Und genau, ich hoffe, dass da auch mehr passiert von offizieller staatlicher Seite.
Was würdest du dir wünschen? Du hast es eben gerade auch erwähnt, dass mehr passieren sollte auch von staatlicher Seite. Aber was wären die konkreten Wünsche und Forderungen, wenn man in diesem Falle helfen will? Also nur, es geht jetzt ja nur um das direkte Helfen. Was müsste passieren? Was wären eure Wünsche?
Jetzt an staatlicher Seite, meinst du?
An staatlicher Seite, zum Beispiel an staatlicher Seite von Zusammenarbeit oder zum Beispiel, wo man noch eingreifen könnte, wo man noch mehr helfen könnte oder sonstige Sachen.
Also an staatlicher Seite würde ich erstmal eine Forderung stellen, dass hier die Versorgung von Menschen sichergestellt wird, dass Menschen, die selbstorganisiert runterfahren, nicht in der Arbeit behindert werden, weil das, glaube ich, echt unsäglich ist. Und das natürlich fordere ich auch, dass Menschen eine Reisefreiheit haben, dass sie, wenn sie auf der Flucht sind, irgendwie nicht auch noch kriminalisiert werden und behindert werden, darin in Sicherheit zu kommen. Und anderen Menschen kann ich nur sagen, dass sie, wenn sie unterstützen wollen, helfen wollen, einfach die Initiative ergreifen sollen und runterfahren sollen. Also Mensch muss keine Expertin, kein Experte sein, um da irgendwas zu machen. Und im Endeffekt ist auch alles richtig, was man da unten macht. Und wenn Leute Bock haben, runterzufahren und zu unterstützen, dann gibt es verschiedene Seiten, wo du dich informieren können. Ich kann die auch mal kurz nennen, wenn du willst.
Ich würde darum bitten, irgendwelche Hauptseiten mal zu nennen, denen man sich dann weiter informieren kann.
Also eine Seite, die auf jeden Fall in den letzten Monaten auch sehr wichtig geworden ist, ist die Facebook-Seite vom SOS-Konvoi Wien. Da wird ganz viel drüber koordiniert, gibt es auch ganz viel Informationen zu den Orten, was gerade wo passiert. Dann gibt es balkanroute.bordermonitoring.eu, da werden auch mal so Berichte von einzelnen Orten veröffentlicht. Und ich glaube, zuletzt können wir noch die, auch sehr hilfreich, um so einen Überblick zu bekommen, wo gerade was benötigt wird, ist die Refugee Help Map bei Google. Und da sind halt die ganzen Orte markiert, auch mit Farben, wo gerade eine Notsituation entstanden ist und wo nicht. Und da kann man auch ganz gut erkennen, glaube ich, wo was benötigt wird. Und da gibt es halt auch Kontaktadressen von Leuten, die gerade vor Ort sind, die man anrufen kann, wenn man unterstützen will.
Ja, Sebastian, ich danke dir mal für die Informationen. Das war Sebastian vom Netzwerk und die machen insgesamt Balkanhilfe, das heißt Hilfe für Flüchtlinge. Merci.
Alles klar, danke schön. Tschüss.
Am vergangenen Mittwoch haben Premierminister Walz und Arbeitsministerin Miriam Al-Khomri ihre Pläne für eine Reformierung des französischen Arbeitsrechts vorgestellt. Das Arbeitsrecht solle den Bedürfnissen der Unternehmen angepasst werden. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft solle gestärkt werden. Was da genau auf die Arbeiterinnen und Angestellten zukommt, darüber sprachen wir mit Bernard Schmidt, freier Journalist und Jurist aus Paris. Das Interview führte mein Kollege Fabian. Unter Furo hörtet ihr noch kurz Musik von Timpani.
Wenig erstaunlich in der heutigen Zeit. Es ist von Flexibilisierung des Arbeitsrechts zu hören. Was plant die Regierung denn genau mit dem Arbeitsrecht zu machen?
Also bislang handelt es sich ja noch um nicht gelegte Eier. Was man schon sieht, ist die bereits gehaltene Eierschale. Das heißt, man kann sich ungefähr die Form und die Dimension der Eier vorstellen. Aber bislang handelt es sich trotzdem ein bisschen um eine Blackbox, insofern als die Regierungsspitze derzeit nach dem Motto vorgeht, zumindest offiziell in ihrem Diskurs, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das heißt, es soll sehr vieles im Arbeitsrecht in den Arbeitsbedingungen der freien Verhandlung überlassen bleiben. Gleichzeitig kündigt aber zumindest der oberste Staatsvertreter, also Staatspräsident François Hollande, an, dass Grundelemente wie Lohn, Arbeitszeit, zumindest die Arbeitsdauer im Wochen- oder Jahresmaßstab und der Mindestlohn nicht angetastet werden sollen. Wobei es im Kern ja dem Arbeitgeberlager genau darum geht. Also ich stelle die Sachen ein bisschen in den Kontext. Ich schicke eine Anmerkung voraus, also die Arbeitsministerin Meriam El-Khomri, die seit 2 Monaten amtiert. Der Vorgänger war zurückgetreten, weil er das Rathaus von Dijon übernommen hat, sein Vorgänger war verstorben und er ist sozusagen in die Stadt, aus der er herkommt, zurückgekehrt. Er hat aber auch eine negative Bilanz aus seiner Zeit im Arbeitsministerium gezogen, weil er Autoritätskonflikte mit dem Premierminister und dem Präsidenten hatte. Da geht es aber eher um Personalkonflikte. Die Linie, die rechtssozialdemokratische Linie war dieselbe. Also diese Ministerin ist vor allem zur Zierde da. Sie hat sich auch die Blöße gegeben, am gestrigen Tag in einem Interview aufzutreten, wo sie dann gefragt wurde, wie oft man eigentlich gesetzlich einen befristeten Arbeitsvertrag, einen Zeitvertrag verlängern kann. Also die richtige Antwort lautet einmal und dann muss der Vertrag auslaufen und dann muss eine Sperrfrist gewahrt werden und dann kann man den neuen Zeitvertrag aushandeln. Und sie konnte diese Frage aber nicht beantworten. Sie wusste das nicht. Das heißt, sie ist als Arbeitsministerin eine völlige Flasche, eine völlige Fehlbesetzung. Arbeitsrecht war vor ihrem Antritt als Ministerin in diesem Fachbereich auch nicht ihre Spezialität, sondern eher öffentliches Recht und öffentliche Freiheiten. Das heißt, sie ist vor allem zur Zierde da. Ich glaube sogar, dass ein Kalkül in ihrer Ernennung bestand. Wie man befürchten konnte, gab es rassistisch unterfütterte Angriffe gegen ihre Benennung, was dann auch sozusagen progressivere Leute dazu verpflichtete, sie zu verteidigen. Also sozusagen, dass es grundsätzlich legitim ist, dass eine marokkanischstämmige Französin zur Ministerin ernannt wird. Aber das hat dann schon auch sozusagen sowohl ihre persönliche Unfähigkeit in diesem Amt als auch ihre politische Ausrichtung, nämlich die rechtssozialdemokratische Linie der Regierung zu verteidigen, kaschieren sollen und hat es bislang auch kaschiert. Also die Ministerin vergessen wir jetzt mal, sondern die Sache wird schon durch die Staatsspitze und insbesondere durch Premierminister Manuel Valls, der rechtsaußen innerhalb der Sozialdemokratie stand, bevor er dieses Amt antrat, das wird durch diese Leute gesteuert. Anfang September, am 3. September, wurde ein Untersuchungsbericht, der sogenannte Rapport Combrexel, wurde dieser Untersuchungsbericht dem Premierminister Valls übergeben. Dieser Rapport Combrexel sieht vor, dass vieles gesetzlich nicht mehr geregelt sein soll im Arbeitsrecht, sondern der freien Aushandlung, also insbesondere Kollektivverhandlungen zwischen einzelnen Arbeitgeber und Gewerkschaften überlassen werden soll. In Frankreich hat bislang die gesetzliche Regulierung einen höheren Stellenwert als in Deutschland. Zum Beispiel gibt es in Frankreich seit 1950 einen gesetzlichen Mindestlohn, den es ja in Deutschland erst seit diesem Jahr gibt und auch in Deutschland noch mit Lücken und Ausnahmen. Das wäre zum Beispiel in Frankreich nicht denkbar. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Staat autoritär vieles von oben bestimmt, sozusagen auf Kosten der Kollektivverhandlungen, auf Kosten der Spielräume der Gewerkschaften, sondern umgekehrt. Das hat bislang sozusagen eine Schutzvorrichtung dargestellt, dahingehend, dass das zunehmend schlechte Kräfteverhältnis, das auch durch die Arbeitslosigkeit immer schlechter werdende Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, nicht dafür sorgt, dass man ins Bodenlose nach unten gezogen wird. Auch der deutsche Gesetzgeber, die deutsche Politik hat ja sozusagen aus einem veränderten Kräfteverhältnis die Schlussfolgerung gezogen, dass es den Eingriff des Gesetzgebers zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns bedarf. Dieser Untersuchungsbericht sagt jetzt ganz vieles, muss an die Kollektivverhandlungen nicht mehr nur auf Branchen, sondern auch auf einzelbetrieblicher Ebene abgegeben werden. Es gab eine regelrechte Kampagne darum herum. Im Juni dieses Jahres gab es die Veröffentlichung eines Buches vom Ex-Justizminister Robert Badinter und von einem pensionierten, emeritierten Arbeitsrechtsprofessor Antoine Lioncan. Die haben zusammen ein Buch herausgegeben und in Short Version, in Kurzfassung, einen längeren Beitrag für die Pariser Abendzeitung Le Monde, in der sie auch für eine starke Freigabe der Kollektivverhandlungen auf betrieblicher Ebene oder auf Unternehmensebene plädierten. Und da tauchte dann zum Beispiel plötzlich die Arbeitszeitregelung als ein Gegenstand auf, der frei durch Tarifverhandlungen, also Kollektivverhandlungen, geregelt werden können soll. Da gibt es in Frankreich eben bisher auch ein minimales gesetzliches Korsett. Das Korsett ist nicht so starr, wie es durch das Arbeitgeberlager hierzulande dargestellt wird oder wie es aus deutscher Sicht erscheinen könnte. In Deutschland gibt es ja kaum eine verbindliche Arbeitszeitregelung. Es gibt die Obergrenze von 48 Stunden wöchentlich in Deutschland. In Frankreich gibt es die Vorgabe von 35 Stunden wöchentlich. Die ist aber nicht so starr wie von wirtschaftsliberaler Seite dargestellt, sondern die lässt sehr viel Spielraum, weil die 35 Stunden, seit sie eingeführt wurden, also die 35 Stunden gelten als Regelarbeitszeit seit dem 19. Januar 2000. Diese 35 Stunden gelten nur als Regelarbeitszeit im Jahresmaßstab. Das heißt, im Jahresmaßstab muss man durchschnittlich auf 35 Stunden kommen, ohne Überstunden. Das heißt, die Überstunden kommen dann noch dazu. Und die 35 Stunden können aber auch erreicht werden, zum Beispiel durch 29 Stunden in der einen Woche und 41 Stunden in der anderen Woche. 27 Stunden in der einen und 43 Stunden in der anderen. Und das ist auf der Ebene der einzelnen Unternehmen frei aushandelbar. Was jetzt zum Beispiel dieses Buch von Robert Badinter und diesem emeritierten Arbeitsrechtsprofessor sagte, ist, dass im Prinzip das gesetzliche Arbeitsrecht das gar nicht mehr festlegen soll, sondern dass es frei ausgehandelt werden soll. Eine andere Veröffentlichung ging noch weiter. Im Hochsommer erschien auch eine Veröffentlichung von einem wirtschaftsliberalen Anwalt, Arbeitgeberanwalt namens Jacques Barthélemy, zusammen mit einem ehemaligen sozialdemokratischen Politikberater Gilbert Sept. Die sagten zum Beispiel sogar, dass der Mindestlohn durch Tarifverträge, durch Kollektivverträge abdingbar sein soll. Die sagten, dass es keinen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn mehr geben soll, sondern einen, der nach Branchen und eventuell nach Altersklassen festgelegt werden soll. Was das bedeuten würde, kann man sich unschwer ausmalen, nämlich nicht eine Erhöhung des Mindestlohns, sondern seine Absenkung, insbesondere für jüngere Beschäftigte. Die Versuche, das einzuführen, hat es in der Vergangenheit gegeben. Zum Beispiel gesetzlich, im März 1994 wollte der damalige konservativ-wirtschaftsliberale Premierminister Edouard Balladur einen um 20% abgesenkten Mindestlohn für junge Beschäftigte unter 26 oder unter 30, je nach Situation, einführen. Das wurde dann nach einer damals sehr spektakulären Scherbendemo durch die Pariser Innenstadt zurückgezogen im März 1994. Und jetzt kommt ein sozialdemokratischer ehemaliger Politikberater und ein wirtschaftsliberaler Arbeitgeberanwalt, kommen sie und sagen, dass man das durch Kollektivverhandlungen sozusagen branchenweise oder regionenweise oder nach Altersgruppen gestaffelt wieder einführen soll. Dann trat nach der Übergabe dieses Berichts Staatspräsident Hollande auf den Plan und hielt eine Ansprache, die nicht Fisch, nicht Fleisch war, sondern die sagte, ja, wir sind für freie Verhandlungen, ja, ganz vieles muss nicht mehr gesetzlich geregelt werden, sondern muss durch Kollektivverhandlungen festgelegt werden mit Gewerkschaften, die, sag ich dazu, in Frankreich sehr geschwächt sind, die sehr gespalten sind und die also auch ohne gesetzliche Minimalregelung gar nicht das Kräfteverhältnis hinlegen können, um die Lohnabhängigen hinreichend zu schützen. Aber bestimmte Kernbereiche wie die Dauer der Arbeitszeit, also im Wochenmaßstab, was heißt im Jahresdurchschnitt, der Mindestlohn und ähnliche Kernbedingungen, die sollen dem entzogen sein. Also das ist bislang der Stand der Ankündigung. Was jetzt am Mittwoch verkündet wurde, war, dass ab 2016 ein ganz neues Arbeitsgesetzbuch in die Werkstatt gegeben werden soll. Das heißt, ab 2016 soll das Arbeitsgesetzbuch fundamental neu ausgehandelt werden. Also dass es neu geschrieben wird, das findet jedes Jahr statt, weil in jedem Jahr neue Gesetze en Detail eingefügt werden. Aber was jetzt Manuel Valls angekündigt hat, ist, dass sozusagen das ganze Werk neu ins Atelier, in die Werkstatt gegeben werden soll. Und zwar bis im Jahr 2018. Gleichzeitig bleibt es bei der Ankündigung, aber bestimmte fundamentale Rechtsstandards sollen gewahrt bleiben. Das ähnelt so ein bisschen der Ankündigung, wir werden den Pelz waschen, aber die Leute nicht nass machen. Wo dann der Hase genau laufen wird, wird man, glaube ich, beobachten müssen. Das wird stark vom Kräfteverhältnis abhängen, das wird auch vom Ausgang der Wahlen 2017 abhängen, weil die Beendigung des Werks für 2018 angekündigt ist. Da kann man eher das Schlimmste befürchten, weil die nächste Regierung mit hoher Wahrscheinlichkeit noch schlimmer als die jetzige ausgerichtet sein wird. Es ist im wirtschaftlichen Bereich, im wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich schon schlimm genug, aber die nächste wird sicherlich noch rechter ausgerichtet sein als die bestehende. Was schon klar ist, ist, dass das Arbeitgeberlager in die Offensive gegangen ist. Gleichzeitig zur Ankündigung von Premierminister Valls vom Mittwoch gab es eine Äußerungen, die Rede von Arbeitgeberpräsident Pierre Gattaz. Und Gattaz sagte zum Beispiel, der unbefristete Arbeitsvertrag, der CDE auf Französisch abgekürzt, ist angsteinflößend, anxiogen, also angstmachend, weil der Arbeitgeber nicht weiß, welche Risiken er eingeht im Fall der Verhandlung vor dem Arbeitsgericht. Daraufhin gab es die Antwort zum Beispiel von einem Arbeitsrechtsdozenten, Pascal Loquec, der in Nanterre in Paris unterrichtet, der sagte, was Gattaz, also der Arbeitgeberpräsident, eigentlich will, ist nicht die Rechtssicherheit im Falle einer sozial gerechtfertigten Kündigung. Diese Rechtssicherheit gibt es nämlich, weil sich aus Gesetz und Kollektivverträgen ergibt, wie hoch die Abfindung im Falle einer sozial gerechtfertigten Kündigung ausfallen muss, sondern was er eigentlich wissen will, wenn er von Rechtssicherheit spricht, ist, wie viel bezahlt werden muss durch den Arbeitgeber, wenn die Kündigung sozial nicht gerechtfertigt ist. Das heißt, worum es eigentlich geht, ist, dass Sie sagen, wir wollen Kündigungen und zwar auch sozial ungerechtfertigte Kündigungen erleichtern, beziehungsweise vorab betriebswirtschaftlich kalkulieren können.
Bernhard, du hast gesagt, die Arbeitgeberseite geht in die Offensive. Wie reagieren die Gewerkschaften oder auch die außerparlamentarische Linke?
Also die außerparlamentarische Linke sagt natürlich, dass sich da neue Schweinereien anbahnen und das ist natürlich auch klar, dass der Hase in diese Richtung läuft. Was die Gewerkschaften betrifft, so haben wir ja eine Gewerkschaftslandschaft, die unterschiedlich aufgestellt ist, in der die einzelnen Organisationen unterschiedlich aufgestellt sind. Also in Deutschland haben wir ja Einheitsgewerkschaften, wo dann aber Ausrichtungskämpfe, Orientierungsdebatten innerhalb der Organisation stattfinden. In Frankreich sind ja die unterschiedlichen Strategien, die in der Arbeit bewegen, auf verschiedene Organisationen verteilt. Die CGT, der stärkste einzelne Gewerkschaftsdachverband, hat schon angekündigt, dass er also Verschlechterungen für die Lohnabhängigen widerstehen wird. Die CFDT, der zweitstärkste Dachverband, der eher an den sozialdemokratisch geführten deutschen Gewerkschaften sich ausgerichtet hat, in seiner Ausrichtung, also der jetzt auch regierungsnah ist, aber der in seiner konkreten Ausrichtung zum Teil noch schlimmer ist, also der zum Teil wirklich Verschlechterungen nur begleitet, indem er sagt, alle Verschlechterungen, solange sie nur ausgehandelt sind mit Gewerkschaften und solange die Rechte der Gewerkschaften mitdiskutieren zu dürfen gewahrt sind, sind okay. Das Wichtigste ist, dass es verhandelt worden ist mit den Gewerkschaften. Also die machen sozusagen eine Religion aus der Methode, dass verhandelt werden soll. Die CFDT hat schon angekündigt, dass es aber keine einseitig durchgedrückten Verschlechterungen geben muss und dass bestimmte Kernbestandteile des Arbeitsrechts bewahrt werden müssen. Also sie haben sozusagen Verhandlungsbereitschaft angekündigt und haben gesagt, aber es darf nicht an uns vorbeigehen. Das ist nur konsequent und ist konform zu ihrer bisherigen Position. Wie gesagt, in höchstens einem Jahr wird bereits der nächste Vorwahlkampf stattfinden, weil, wie erwähnt, im Jahr 2017 Wahlen stattfinden und zwar doppelt. Es wird ein doppeltes Superwahljahr geben mit Präsidentschafts- und Parlamentswahlen und da sozusagen die Baustelle, neues Arbeitsgesetzbuch, die jetzt eröffnet worden ist, dann doch nicht völlig abgeschlossen sein wird, wird das natürlich auch seinen Einfluss nehmen auf die Ergebnisse, mit denen zu rechnen sein wird.
Genau.
Und ich denke, ohne größere soziale Bewegung wird man da nicht optimistisch sein dürfen.
Das wäre vielleicht die Abschlussfrage. Größere Proteste gab es in Frankreich jetzt schon länger nicht mehr. Siehst du Chancen, das Arbeitsrecht in dieser Situation gegen weitere Angriffe zu verteidigen? Siehst du Chancen dafür, dass die Rechte der Lohnabhängigen nicht noch weiter beschnitten werden?
Ich bin pessimistisch, wie ich bereits erwähnte, generell. Dennoch muss man es natürlich tun. Also es ist nicht so, dass soziale Friedhofsruhe herrscht. Auf zentraler Ebene ja, es gibt also keine zentrale Auseinandersetzung im Moment mit dem Arbeitgeberlager, also den Kapitalverbänden und oder der Regierung. Die letzte war die um die mittlerweile vorvorletzte Rentenreform im Herbst 2010, die aber mit einer Niederlage endete. Es gibt aber auf lokaler Ebene zahlreiche Streiks, die man nur mitbekommt, wenn man entsprechend bestimmte Webseiten verfolgt, auf denen das detailliert dargelegt ist, die in der überregionalen Presse kaum vorkommen. In Transportbetrieben, in Unternehmen, wo Entlassungen anstehen, in öffentlichen Diensten, in Rathäusern, aber auch in Privatbetrieben, in der Metallindustrie. Es gibt zahlreiche Streiks, die aber sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung auf überregionaler Ebene kaum vorkommen. Es gibt aber tatsächlich hier im Moment keinen Akteur, der es bündeln würde. Es gab Versuche von manchen Gewerkschaften, unter anderem der CGT, in der Regel zusammen mit ihren strategischen Verbündeten, also der Union Syndicale Solidaire, in der die linken Basisgewerkschaften Süd zusammengeschlossen sind und mit der FSÜ, das ist ein Gewerkschaftsdachverband im Bildungssektor. Es gab Versuche zu zentralen Aktionstagen, Proteste zu bündeln, zuletzt am 8. Oktober, die aber also nicht sehr beeindruckend waren, was die Dynamik betrifft, die da losgetreten werden konnte. In Paris demonstrierten 8.000 bis 10.000 Menschen zum Beispiel am 8. Oktober. Das ist für einen landesweiten zentralen gewerkschaftlichen Aktionstag sehr wenig. Das hat auch damit zu tun, dass die Leute nicht dran glauben. Das heißt, dass die Leute sich sagen, okay, einen Streiktag hinlegen, also einen Tag Lohn opfern, weil es in Frankreich keinen Lohnausgleich für Streiktage gibt, sondern die Lohnabhängigen, die aus eigener Tasche bezahlen. Wenn wir nicht sehen, was da dabei sich an konkreten Veränderungen abzeichnet, das sehen wir nicht ein. Zumal in Krisenzeiten, wo die Lohnentwicklung gedämpft ist, das heißt, wo die Leute auch den Gürtel enger schnallen.
Keine zentralisierten Proteste, also aber doch Widerstandshandlungen in einzelnen Betrieben. Soweit Berner Schmidt zu den Plänen der französischen Regierung, das Arbeitsrecht zu reformieren, die noch relativ unkonkret sind, wo aber schon feststeht, es geht eher in Richtung weiteren Einschnitten in die Arbeitsbedingungen, in das Arbeitsrecht. Berner, dir vielen Dank für dieses Interview.
Bitte schön und also ganz genau für deine Zusammenfassung, die trifft ganz genau.
Soweit das Gespräch mit unserem Frankreichskorrespondenten Bernard Schmidt über die geplante Anpassung des Arbeitsrechts in Frankreich an die Wünsche der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Fokus Europa Magazins. Am Mikrofon war Jan. Im Hintergrund hört ihr noch Chasse de Nuit von Cavelloun. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.